Ich sagte gerade, wir nehmen euch mit auf eine geistliche Reise, die besteht aus Textlesungen, aus Gedichten, aus Liedern und natürlich aus dem Abendmahl. Und damit fangen wir jetzt an. Markus 14, Abvers 17. Zum Passamahl kam Jesus mit den 12 Jüngern zusammen, und während sie miteinander aßen, sagte er zu ihnen: Ich weiß, dass mich einer von euch verraten wird. Bestürzt sahen sie einander an, und einer nach dem anderen fragte Jesus: Meinst du mich? Jesus sagte: Es ist einer von euch 12, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Menschensohn muss zwar sterben, aber wehe dem, der zu seinem Verräter wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre.
O ihr Judas-Söhne, wenn der Kopf das Herz besiegt, wenn die Macht der Gier euch überwältigt, wenn die Dunkelheit das Licht verschlingt und klirrende Kälte erwärmende Impulse vereist, dann stirbt die Liebe, dann stirbt das Leben.
Aßen, nahm Jesus ein Stück vom Brot und sprach das Dankgebet, teilte das Brot und gab einem jeden der Jünger ein Stück davon und sagte: Nehmet und esset, das ist mein Leib. Und anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und gab den Bechern seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus und Jesus sagte: Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird vergossen zur Vergebung der Sünden.
Ich bitte diejenigen, die zum Abendmahl eingeteilt sind, nach vorne zu kommen. Jesus nahm das Brot, brach es, sagte Dank. Jesus nahm den Kelch und teilte ihn und sagte Dank. Und machte seinen Jüngern damit deutlich, dass sein Leib gebrochen wird und dass sein Blut vergossen wird. Und dass das ein neuer Bund, dass das der neue Bund sein soll und sein wird, den Gott schließt. Mitten bei der Passafeier, der Feier, dass Mose Israel aus Ägypten herausgeholt hat, sagt Jesus plötzlich: Mein Blut wird vergossen und mein Leib gebrochen. Jeder ist eingeladen, beim Abendmahl jetzt dabei zu sein, der das von ganzem Herzen sagen kann: Jesus ist mein Herr, Jesus ist für mich gestorben, Jesus hat meine Schuld getragen und ich nehme das mit ganzem Herzen an. Paulus schreibt zur Gemeinde in Korinth, schreibt in der Bibel darüber, dass jeder sich selber prüfen muss. Es gibt manchmal Dinge auch im Leben eines Christen, wo plötzlich wieder Streit ist und Auseinandersetzung, wo Dinge durcheinander geraten und wo wir selber wieder unversöhnt leben. Und er macht deutlich, dass jeder sich selber prüfen muss und das für sich entscheiden muss. Gilt das für mich? Lebe ich versöhnt? Wo müssen Dinge erneuert werden in der Versöhnung? Paulus schreibt in einem anderen Brief an die Korinther, dass Jesus uns den Dienst der Versöhnung anvertraut. Wie können wir das tun, wenn wir selber unversöhnt leben? Jeder prüfe sich selbst. Und Paulus schreibt aber dann auch: Und dann esse er. Das Prüfen soll nicht dahin führen, dass wir nie wieder Abendmahl nehmen. Das Prüfen soll dahin führen, dass wir versöhnt leben und dann das Abendmahl nehmen. Und dann esse er und dann trinke er. Wir wollen miteinander das Abendmahl feiern. Ich bitte euch als Gemeinde aufzustehen.
Eine, der aus der Klarheit Gottes kommt, gibt sich selbst. Er gibt sein Fleisch und sein Blut zur Speise denen, die befleckt sind von Schmutz der Sünde und ohne ihn rettungslos verloren sind. Dieses Brot nährt, dieses Blut rettet und bringt ein Stück Ewigkeit in das Dunkel unserer Zeit.
Betet doch darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Nicht weit von seinen Jüngern entfernt kniete Jesus nieder und betete: Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Ja, Jesus litt Todesängste. Er betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde. Als er dann zu seinen Jüngern zurückkehrte, waren sie eingeschlafen, erschöpft von ihren Sorgen, von ihrer Trauer. Nicht eine Stunde vermochtet ihr mit mir zu wachen? Steht auf und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt.
Gethsemane, ein einsamer Mann auf kahlem Boden, verlassen, allein, in nachtdunklem Garten. Blutstropfen der Angst zeichnen den Tod in das Gesicht des Lebendigen, des ewig Lebendigen. Er betet, er fleht und er willigt ein in den Plan dessen, der mit trauerndem Herzen die zu retten sucht, die seine Liebe mit Füßen treten.
Noch während Jesus sprach, kam Judas mit vielen Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Die hohen Priester und Schriftgelehrten und Führer des Volkes hatten sie geschickt. Judas hatte mit ihnen vereinbart: Der Mann, den ich küssen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen. Er ging auf Jesus zu und sagte: Sei gegrüßt, Meister. Dann küsste er ihn. Sofort packten die Soldaten Jesus und nahmen ihn fest.
Ein zarter Kuss, gelebte Liebe. Doch dieser Kuss ist Verrat, Verrat an der ewigen Liebe. Ein Küssender wird zum Betrüger, ein Betrüger zum Verräter, ein Verräter zum Verlierer, zum ewigen Verlierer. Gestalten und Formen, sie schlagen und töten. In diese Hände gibt sich der allmächtige Gott, um zu lieben die Lieblosen, um zu retten die Verlorenen.
Man führte Jesus in das Haus des hohen Priesters Kaiphas, wo sich die Schriftgelehrten und Führer des Volkes versammelt hatten. Sie suchten Zeugen, die durch ihre falschen Aussagen Jesus so belasten sollten, dass man ihm zum Tode verurteilen konnte. Schließlich erklärten zwei Männer: Dieser Mensch hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Dann fragte der Hohenpriester Jesus: Hast du das gesagt? Doch Jesus schwieg. Darauf sagte der Hohepriester: Ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du Christus, der Sohn Gottes? Du sagst es, antwortete Jesus, und von jetzt an werdet ihr den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes sitzen sehen und dann auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Empört zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief: Das ist Gotteslästerung. Wie lautet euer Urteil? Und sie schrien: Er muss zum Tode verurteilt werden. Und sie spuckten Jesus ins Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten und verhöhnten ihn.
Da trat ein junges Mädchen auf ihn zu und sagte: Du warst doch auch bei Jesus, diesem Galiläer. Aber Petrus bestritt das laut: Ich weiß nicht, was du willst. Als er danach in den Vorhof hinausging, bemerkte ihn ein anderes Mädchen und sagte zu den Umstehenden: Der da, der gehört auch zu diesem Jesus von Nazareth Nachfolgenden. Doch Petrus behauptete, dieses Mal sogar mit einem Schwur: Ich kenne diesen Menschen nicht. Etwas später kamen einige von den Leuten, die im Hof standen, und sagten zu Petrus: Natürlich, du gehörst doch auch zu seinen Freunden. Da fing Petrus sogar an zu fluchen und zu schwören: Ich habe diesen Menschen nie gesehen. In diesem Augenblick krähte ein Hahn, und Petrus fielen die Worte Jesu ein, die er sagte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Da ging Petrus hinaus und weinte voller Verzweiflung.
Er schließt seine Augen. Es ist dunkel. Er öffnet seine Augen weit. Es ist dunkel. Er zündet alle Lichter an. Doch es bleibt dunkel. Die Dunkelheit ist in ihm. Sie hat ihn erfasst, völlig undurchdringlich. Eine Welt ohne Licht, eine Nacht ohne Morgen, ein Leben ohne Sinn. Gibt es Vergebung? Gibt es Rettung?
Pilatus ließ ihn vorführen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Man kann es mit keinem anderen Reich vergleichen. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von anderer Art. Da fragte Pilatus: Dann bist du also doch ein König? Jesus antwortete: Ja, du hast recht, ich bin ein König, ich bin geboren und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Pilatus wollte ihn freigeben, aber die Menge schrie laut: Nein, nicht den, wir wollen den Barabbas. Barabbas aber war ein Verbrecher. Da befahl Pilatus, Jesus abzuführen und ihn auszupeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie ihm auf den Kopf. Dann hängten sie ihm einen purpurroten Mantel um, stellten sich vor ihn hin und spotteten: Sei gegrüßt, du König der Juden! Und sie schlugen ihm ins Gesicht.
Eine Dornenkrone, geflochten von groben Händen, hinterlässt ihre Spur auf dem Haupt des Gequälten. Hände, geschaffen, Gutes zu tun, heben sich in Brutalität. Lippen, geschaffen, Loblieder zu singen, verhöhnen und beschimpfen. Herzen, geschaffen, Liebe zu verbreiten, verhärten sich in Wut und Ablehnung. Die Dornenkrone bezeugen den Hass der Welt und wird doch zum Zeichen für die Liebe des einen, der sie getragen hat, um die Menschen mit Gott zu versöhnen.
Die Soldaten packten ihn und führten ihn aus Jerusalem heraus, hinaus. Sein Kreuz musste er selbst tragen, vom Richtplatz bis zur Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt dieser Ort Golgatha. Dort schlugen sie ihn ans Kreuz.
Ein einsamer Hügel, Golgatha. Grobe Holzbalken, errichtet zum Kreuz. Ein Mensch, entstellt von Schmerzen, sind Zeugen der unendlichen Liebe Gottes. Gott hat sich an den Menschen zu Tode geliebt, denn er stirbt, stirbt für uns. Und er ist Gottes Sohn. Gott hat sich an den Menschen zu Tode geliebt.
Pilatus ließ ein Schild an das Kreuz Jesu nageln, auf dem die Worte standen: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Als die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Unter dem Kreuz, an dem Jesus hing, stand seine Mutter. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Er soll jetzt dein Sohn sein. Und zu dem Jünger sagte er: Sie ist jetzt deine Mutter.
Eine Frau unter dem Kreuz, Maria, die Mutter. Sie sieht das Gesicht ihres Sohnes, bleich, schmerzverzerrt. Sie sieht seinen Körper, zerschunden, blutig geschlagen. Sie sieht sein Leid und seine Qual, und sie leidet mit ihm, denn er ist ihr Sohn. Eine Frau unter dem Kreuz, Maria, die Mutter. Sie sieht die Todesschatten auf seinem Gesicht, und es zerreißt ihr das Herz. Ein Schwert durchdringt ihre Seele, denn sie verliert ihren Sohn. Doch sie gewinnt ihren Herrn. Er ist der Retter der Welt. Ihr Sohn ist Gottes Sohn.
Doch die Leute, die da vorübergingen, beschimpften und verspotteten Jesus. Selbst die Priester und die Führer des Volkes machten sich über ihn lustig. Um die Mittagszeit dieses Tages wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im selben Augenblick zerriss der Vorhang, der im Tempel das Allerheiligste abschloss, von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbrachen.
Dunkles Schweigen. Verlassenheit. Gott wendet sich ab von seinem Sohn. Er ist allein, der Schuldlose mit der Schuld der Welt, mit meiner Schuld, mit meiner Last. Er trägt sie. Er trägt sie. Er trägt mich. Und mit mir alle Lasten des Universums. Was geschieht dort in der Dunkelheit, in der Einsamkeit des Sterbenden, in der äußersten Verlassenheit des Schuldlosen? Mein Gott, wo bist du? Warum hast du dich verborgen? Warum mich verlassen in diesem unendlichen Schmerz, in dieser tiefsten Einsamkeit? Doch dann der Schrei des Gequälten: Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Ich komme zu dir, zurück zu dir.
Josef aus Arimathia ging zu Pilatus und bat ihn, den Leib Jesu begraben zu dürfen. Er nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in ein großes Leinentuch und brachte ihn in ein neu angelegtes Felsengrab. Mit Josef gingen auch die Frauen, die Jesus aus Galiläa gefolgt waren. Sie sahen zu, wie man den Leib Jesu in das Grab legte.
Sie haben ihn sterben lassen, den Gottessohn. Er fühlte ihre liebe, leeren Herzen. Ihr höhnisches Schweigen demütigte ihn. Er blickte in ihre Augen, die voll Spott auf ihn sahen, und fühlte ihre Hände, die schlugen und quälten. Ihre Sünden ließen ihn sterben. Sie haben ihn zu Tode gebracht. Doch Jesus Christus ist Sieger, denn als er am Kreuz mit dem Schrei des Todes sein Leben verlor und der hässliche Anblick blutigen Fleisches Niederlage verkündigen sollte, gewannen wir das Leben. Jesus Christus ist Sieger.
Wir haben diesen Gottesdienst gefeiert und haben die Texte der Bibel gelesen und haben miteinander Gott die Ehre gegeben. Wenn Gott für uns nichts mehr zu tun übrig lässt, weil er alles getan hat, was bleibt dann zu tun? Ihm die Ehre zu geben. Ihm darüber die Ehre zu geben, dass er alles für uns getan hat. Dass wir kein Stück dazu tun können und sollen. Paulus schreibt, 2. Korinther 5, denn die Liebe Christi drängt uns, seitdem wir zu folgender Überzeugung kamen, einer ist für uns alle gestorben, also sind wir alle gestorben. Und zwar ist er für alle gestorben, damit die Lebenden nun nicht mehr für sich selber leben, sondern leben für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum beurteile ich von jetzt an niemand mehr nach menschlichen Maßstäben. Wenn einer in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So hat Gott es gewollt. Durch Jesus Christus hat er uns mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja? Gott hat in Jesus Christus die Welt mit sich versöhnt. Er rechnet ihnen ihre Fehltritte nicht mehr an und hat unter uns das Wort der Versöhnung gestiftet. So sind wir also Botschafter Christi, weil Gott durch uns mahnt, lasst uns versöhnen mit Gott. Er hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen, anderen davon zu sagen, weil Christus für uns alles getan hat. Es bleibt keine Lücke. Es bleibt nichts mehr zu tun. Darum dürfen wir jetzt für ihn leben und anderen davon sagen, dass Gott alles gibt für dich. Der Wert meines Lebens hängt davon ab, wahrzunehmen, dass Gott alles für mich gegeben hat. Lasst uns so diesen Gottesdienst beschließen und unter den Segen Gottes stellen. Wir stehen dazu auf.